SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Lechler. Eine Partei zerlegt sich selbst. Erst war die FDP das große Opfer des Koalitionsaus in Berlin. Jetzt sieht es auf einmal danach aus, als ob sie zumindest auch Täter ist. Der Koalitionsaustritt der FDP soll nämlich geplant worden sein. So steht es in einem Papier, das gestern öffentlich wurde. Hat die FDP also ein falsches Spiel gespielt? Denn nach dem Ampel-Aus warf FDP-Chef Lindner Bundeskanzler Scholz noch einen kalkulierten Bruch der Koalition vor. Heute nun hat Generalsekretär Bijan Dirsaray seinen Hut genommen.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen dem Parteivorsitzenden erklärt, dass ich als Generalsekretär der FDP zurücktrete. Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte, weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung. Dafür entschuldige ich mich. Für einen solchen Vorgang ist der Generalsekretär verantwortlich. Daher übernehme ich die politische Verantwortung, um Schaden von meiner Glaubwürdigkeit und der FDP abzuwenden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Der FDP-Generalsekretär Dirsaray. Reaktionen gibt es auch schon auf den Rücktritt von Dirsaray. Bundeskanzler Scholz sieht sich in seiner Entscheidung, Finanzminister Lindner zu entlassen, bestätigt. Das sagte sein Sprecher. Von einigen FDP-Politikern, so zum Beispiel Agnes Strack-Zimmermann, werden die Rücktritte als angemessene Folge des Vorfalls bewertet. Die Grünen-Geschäftsführerin Eda Latian sagte, die FDP agiere wie Akteure in der US-Serie House of Cards. Das schade dem Vertrauen in die Politik. FDP-Chef Lindner hat sich inzwischen vom Strategiepapier seiner Partei zum Austritt aus der Regierungskoalition distanziert. Lindner sagte, das gestern veröffentlichte Papier sei nur ein Entwurf gewesen. Er habe es nicht zur Kenntnis genommen und hätte es auch nicht gebilligt. Bei den US-Wahlen war es schon so und bei der Bundestagswahl könnte es auch so sein. Russland könnte versuchen, die Wahlen zu beeinflussen. Zumindest warnt der Verfassungsschutz nun vor Manipulationen. In der neuen Gefährdungsanalyse heißt es, vor allem Russland könne mit Cyberangriffen, Spionage und Sabotage die deutsche Gesellschaft spalten wollen und so erreichen, dass Deutschland die Ukraine nicht mehr so stark unterstützt. Bitte Sönnigsen berichtet.
Der Verfassungsschutz hält es für möglich, dass Kandidaten oder Parteien, die russlandfreundlich sind, im Wahlkampf aktiv unterstützt werden, während Kritiker mit Schmutzkampagnen überzogen werden könnten. Russische Stellen sprechen bereits davon, im Informationskrieg mit dem Westen zu stehen. Der Verfassungsschutz hat aufgrund der besonderen Gefährdungslage eine Taskforce eingerichtet, in der er sich mit anderen Sicherheitsbehörden und Partnern eng austauschen will. In der Vergangenheit haben die Sicherheitsbehörden mehrfach Cyberangriffe gegen deutsche Politiker registriert, die russischen Hackergruppen zugeschrieben werden.
Das sind keine guten Nachrichten für die Menschenrechte. Die Bundesregierung beendet nach ARD-Informationen ihr Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan. Davon haben in den vergangenen Jahren zum Beispiel Menschenrechtler und Journalisten profitiert oder Menschen, die wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt wurden. Reporter ohne Grenzen spricht von einer Hiobsbotschaft. Für viele Afghanen erlösche der letzte Funken Hoffnung, dem Taliban-Regime noch zu entkommen. Die Bundesregierung bestätigt, dass im Rahmen des Programms gegebene Zusagen noch abgearbeitet werden. Neue Fälle kommen aber nicht hinzu. Gestern noch die große Aufregung, heute nun das Zurückrudern der Deutschen Bahn. Die weißen Ankunftspläne in Bahnhöfen bleiben nun doch hängen. Damit reagiert die Deutsche Bahn auf die Kritik von Sozialverbänden. Ursprünglich wollte der Konzern die Pläne Mitte Dezember abhängen. Jutta Kaiser.
Die Deutsche Bahn teilt mit, sie nehme die Kritik von Öffentlichkeit und Verbänden ernst. Auch in der kommenden Fahrplanperiode würden weiße Ankunftspläne ausgehängt. Danach soll ausgewertet werden, wie stark Reisende diese Pläne nutzen. Die Bahn hatte ursprünglich argumentiert, die Pläne würden kaum genutzt und seien nicht verlässlich, wegen vieler Baustellen und damit verbundenen Verzögerungen, Gleiswechseln und geänderten Ankunftszeiten. Der Konzern hatte dafür geworben, Anzeigetafeln und Echtzeitinformationen aus dem Internet zu nutzen.
Der Wind, zumindest mal der politische, dreht sich gerade in Italien. Mit einem landesweiten Streik haben die Gewerkschaften heute gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni und deren Sparpläne protestiert. Teilweise kam es zu größeren Behinderungen in den Städten. Auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wurde gestreikt. Aus Rom, Elisabeth Ponkratz.
Nach Angaben des Gewerkschaftsbundes CGIL seien rund eine 500.000 auf die Straßen gegangen. So etwa in Bologna und Turin, aber auch in Florenz, in Rom und in Neapel. Daneben legten viele Beschäftigte ihre Arbeit nieder, vor allem in Behörden und Staatsbetrieben, aber auch in privaten Unternehmen. Dort, wie auch in den anderen Bereichen, lag die Beteiligung bei über 70%. Die Gewerkschaften kündigten an, dass der Streik nur der Beginn einer Protestwelle sei. Sie wehren sich gegen geplante Kürzungen im Haushalt, der momentan beraten wird. Geplant sind etwa Einsparungen im Gesundheitswesen und bei den Schulen. Die Renten werden kaum erhöht.
Fokus Südwest.
Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks in Philippsburg ist am Vormittag ein Konverter offiziell in Betrieb gegangen. Das Umspannwerk soll künftig Strom aus Nordsee-Windparks verarbeiten und im Südwesten nutzbar machen. Andreas Faut.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat betont, wie wichtig dieses riesige Umspannwerk für die Energiewende sein wird. Es soll künftig Strom aus Windkraft von der Nordsee hier in den Süden liefern. Die Stromtrasse muss zuerst noch fertiggestellt werden. Bis nach Emden wird voraussichtlich 2027 fertig sein. Und dann spätestens soll hier grüner Strom so umgewandelt werden, dass er auch für Haushalte in Baden-Württemberg zur Verfügung steht.
In Italien gibt's das schon. Aber auch in Frankreich. Und nun wird auch Deutschland modern. Die evangelische Kirche in Baden-Württemberg testet die Kollekte per Kartenzahlung. Dazu startet am Sonntag ein Pilotprojekt in der Mannheimer Christuskirche. Gottesdienstbesucher können Geld dann entweder in den Klingelbeutel legen oder eine Spendensäule mit Tablet benutzen. An der Säule kann man auch eine Spendenbescheinigung bekommen. Das Landgericht Mainz hat einen Mann zu 5 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er zusammen mit Komplizen eine Paketbotin überfallen hatte. Nachdem sie die Frau mit Klebeband gefesselt hatten, durchsuchten sie die Pakete nach wertvollen Gegenständen. Alexander Dietz.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 32-Jährige und seine Komplizen die DHL-Mitarbeiterin in Niederolm überwältigt haben. Am Ortsrand von Niederolm haben die Männer dann die Pakete geöffnet und wertvolle Gegenstände an sich genommen. Offenbar hatte der Angeklagte dabei aber geblutet, sodass er über die DNA-Spuren ermittelt werden konnte. Er selbst hatte vor Gericht ausgesagt, dass er als Fahrer bei der eigentlichen Tat nicht dabei gewesen sei. Das Gericht geht aber davon aus, dass sich der 32-Jährige aktiv an dem Überfall beteiligt hatte. Seine Komplizen sind nach Angaben eines Gerichtssprechers bis heute unbekannt.
Und sonst so?
Liebe braucht keine Ferien. Für manche ist es der Weihnachtsfilm schlechthin. Ohne diesen Film keine Weihnachten. Kurz zum Inhalt. Amanda und Iris haben beide genug von ihren Männern und wollen deswegen Weihnachten möglichst weit weg verbringen. Sie lernen sich über eine Haustauschplattform im Internet kennen und beschließen, dass jede ihren Urlaub im Haus der anderen verbringt. Villa in Los Angeles gegen Cottage in England. Ein wunderbar romantisches Cottage natürlich, windschief, aber unheimlich gemütlich. Ein Traum. Würde man da nicht auch mal gerne Weihnachten verbringen?
Diesen Traum hat der britische Schauspieler und Protagonist in dem Film Jude Law nun in einem BBC-Interview platzen lassen. Einfach so, kaum hörbar, als die Moderatorin fragte, ob man nicht als Tourist in dem Cottage übernachten könne.
Can you Airbnb that cottage? Yeah, I think you can.
What?
Oh, does it? What?
What? What?
Oh, yeah.
Dieses Cottage gäbe es gar nicht, sagt Jude Law. Dann folgt offensichtlich Entsetzen. Die Regisseurin Nancy Myers sei eine Perfektionistin, erklärt der 51-Jährige. Sie sei durch die ganze Gegend gefahren auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtshäuschen und habe es nicht gefunden. Also zeichnete sie es selbst und ließ es nachbauen.
So we were shooting in the winter here.
Wir haben im Winter in England gedreht, draußen. Das innen drin haben wir in L.A. gedreht. Hör auf, das ertragen wir nicht. Britische Zeitungen haben nun ein Foto des Cottages im Bauprozess veröffentlicht. Eine Hausfassade aus Spanholz mit anscheinend aufgemalten Steinen, drinnen kalt und leer. Die gute Nachricht ist, die englischen Dörfer, in denen die Weihnachtsszenen gedreht wurden, sind echt. Und dort stehen Cottages, die die Regisseurin von The Holiday immerhin inspiriert haben. Und Jude Law sagte im Sommer, er könne sich einen zweiten Teil der Weihnachts-Rom-Com vorstellen. Franziska Hoppen, London.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.